20 Minuten später löste sie ihre Zusage ein und gab ihm Signorina Landis Handynummer durch, aber der Teilnehmer war nicht erreichbar. Und es kam keine Aufforderung, eine Nachricht zu hinterlassen. Um sich abzulenken, zog Brunetti den ältesten Stapel der Akten heran, die sich auf seinem Schreibtisch angesammelt hatten, zwang sich zur Konzentration und begann sie durchzulesen. Ispettore Vianello hatte von einem Informanten den Tipp bekommen, einmal gewisse Geschäfte in der Calle della Mandola, die in letzter Zeit den Besitzer gewechselt hatten, unter die Lupe zu nehmen. Falls es da, wie der Informant vermutete, um Geldwäsche ging, brauchte er sich keine Gedanken darüber zu machen. Das wäre eine Sache für die Guardia di Finanza. Außerdem kam er nur selten durch diese Straße und hatte, als er die Schaufensterauslagen vor seinem inneren Auge Revue passieren ließ, nur wenig Anhaltspunkte für etwaige Veränderungen. Das Antiquariat war noch da, ebenso die Apotheke und der Optiker. Die andere Straßenseite war schwieriger, denn dort war manches neu. Geschäfte, die trendiges Olivenöl und Fertigsoßen verkauften. Glaswaren, dann der Obsthändler und der Blumenladen, der im Frühjahr als erster Flieder nach draußen stellte. Sie könnten sich dort umhören, nahm er an, aber damit kämen sie auch nicht viel weiter als bei den Ermittlungen zu Ranzato. Sollten sie vielleicht in der Straße herumspazieren und die Camorra durch lautes Rufen auffordern, aus ihrem Versteck zu kommen? Vor Monaten hatte er in einer von Chiaras Tierzeitschriften etwas über eine Krötenart gelesen, die man nach Australien eingeführt hatte, um sie im Kampf gegen Schädlinge einzusetzen, die die Zuckerrohrernte gefährdeten. Da aber die Kröte, war es die Agerkröte, keine natürlichen Feinde besaß, konnte sie sich ungehindert vermehren. Wie sich erst herausstellte, als ihre Ausbreitung auf dem Kontinent nicht mehr zu stoppen war, konnte ihr Gift sogar Hunde und Katzen töten. Agerkröten waren selbst dann noch nicht tot, wenn man sie aufspießte, durchbohrte oder mit dem Auto überfuhr. Nur die Krähen hatten gelernt, sie zu töten, indem sie sie auf den Rücken warfen und ihre Eingeweide fraßen. Gab es einen besseren Vergleich mit der Mafia? Von den Amerikanern nach dem Krieg wieder zum Leben erweckt, um die vermeintliche kommunistische Bedrohung zu bekämpfen, war sie außer Kontrolle geraten und hatte sich wie die Agerkröte unaufhaltsam im ganzen Land ausgebreitet. Man konnte sie aufspießen und durchbohren, sie kam immer wieder ins Leben zurück. »Wir brauchen Krähen«, stöhnte Brunetti laut, und als er aufblickte, stand Vianello in der Tür. »Der Autopsiebericht«, sagte Vianello, als habe er Brunettis Seufzer nicht gehört. Er reichte ihm einen Umschlag und nahm vor dem Schreibtisch Platz, noch bevor Brunetti ihm ein Zeichen gegeben hatte. Brunetti schlitzte den Umschlag auf und zog die Fotos heraus. Zu seiner Überraschung waren sie nicht größer als Postkarten. Er legte sie auf seinen Schreibtisch daneben dem Bericht. Er sah Vianello an, der sich ebenfalls wunderte, wie klein die Fotos waren. »Sparmaßnahme, vermute ich«, bemerkte Vianello. Brunetti klopfte den Stapel zurecht und machte sich ein Studium der Tatortfotos, die er eins nach dem anderen an Vianello weiterreichte. Postkartengröße. War das nicht das neue Italien in Perfektion? Schon entwarf er eine neue Serie von Tourismusplakaten und Souvenirs, die elende Hütte, in der Provenzano verhaftet worden war, die illegal mitten in Nationalparks errichteten Hotelkomplexe, die 12-jährigen moldawischen Prostituierten am Straßenrand. Oder vielleicht Spielkarten? Mit Bildern von Leichen? Die Fotos von Toten aus den letzten Jahren, einschließlich Guarino, reichten für ein komplettes Kartenspiel. 4 Farben. Palermo, Reggio Calabria, Neapel, Catania. Und wen könnte man als Joker nehmen, der für alle anderen einspringen konnte? Er dachte an den Minister, den sie angeblich in der Tasche hatten. Der wäre genau der Richtige. Vianello holte ihn mit einem vorsichtigen Hüsteln aus seinen finsteren Visionen. Brunetti gab ihm das nächste Foto, dann noch eins. Er nahm sie mit wachsendem Interesse entgegen, das letzte riss er ihm fast aus der Hand. Schließlich sah er Brunetti schockiert an. »Das sind Tatortfotos?« fragte er, als könne er das nur glauben, wenn Brunetti es ihm noch einmal bestätigte. Brunetti nickte. »Du warst dort?« fragte Vianello, aber es klang eher wie eine Feststellung. Brunetti nickte noch vor sich hin, da warf Vianello schon die Fotos mit der Bildseite nach oben auf den Schreibtisch. »Gesù Bambino! Was sind das für Clowns?« Vianello zeigte wütend auf eins der Fotos, auf dem die Spitzen von drei verschiedenen Paar Schuhen zu sehen waren. »Wer ist das?« fragte er gereizt. »Was haben die so nah an der Leiche zu suchen, wenn sie fotografiert wird?« Er wies auf die Knieabdrücke. »Und wie kommen die dahin?« Er schob die Fotos hin und her und fand eins, das aus 2 Meter Entfernung aufgenommen worden war. Hinter der Leiche waren 2 Karabinieri zu sehen, offenbar ins Gespräch vertieft. »Die beiden rauchen«, sagte Vianello. »Und jetzt liegen statt Beweisstücken ihre Kippen in der Asservatenkammer. Herrgott nochmal!« Dem Ispettore platzte endgültig der Kragen. Er stieß die Bilder in Brunettis Richtung. »Falls die vorhatten, alle Spuren am Tatort zu verwischen, haben sie großartige Arbeit geleistet.« Vianello presste die Lippen zusammen und zog die Fotos wieder zu sich heran. Nachdem er sie eine Weile herumgeschoben hatte, lagen sie von links nach rechts geordnet, so, dass die Kamera jedes Mal etwas näher an den Toten heranrückte. Auf dem ersten waren 2 Meter Boden, um die Leiche zu sehen, auf dem zweiten noch einer. Auf beiden war Guarinos ausgestreckte Rechte deutlich in der linken unteren Ecke zu erkennen. Auf dem ersten Foto lag die Hand allein in dem dunkelbraunen Schlamm. Auf dem vierten lag etwa 10 Zentimeter neben der Hand eine Zigarettenkippe. Das letzte Foto zeigte nur Kopf und Brust des Toten, Kragen und Hemd voller Blut. Vianello konnte es sich nicht verkneifen, das Paradebeispiel für solche Fälle zu nennen. Alvise hätte keine größere Schweinerei anrichten können. »Das denke ich auch«, meinte Brunetti schließlich. »Wir haben es hier mit dem Alvise-Faktor zu tun, mit menschlicher Dummheit und Fehlverhalten.« Vianello wollte etwas sagen, aber Brunetti sprach weiter. »Ich weiß, es wäre beruhigender, hier eine Verschwörung zu wittern, aber ich glaube wirklich, es ist nur die übliche Schlamperei.« Vianello antwortete achselzuckend. »Ich habe schon Schlimmeres erlebt.« Dann fragte er, »was sagt der Bericht?« Brunetti schlug die Mappe auf, und immer wenn er eine Seite gelesen hatte, gab er sie an Vianello weiter. Guarino war auf der Stelle tot gewesen, die Kugel hatte sein Gehirn durchschlagen und war dann am Unterkiefer ausgetreten. Aber man hatte sie nicht gefunden. Es folgten Mutmaßungen über das Kaliber der Tatwaffe, und am Schluss stand die bloße Feststellung, der Schlamm an Guarinos Jackettaufschlägen und Knien sei anders zusammengesetzt und weise höhere Anteile an Quecksilber, Cadmium, Radium und Arsen auf, als der Schlamm, in dem er gelegen habe. »Höher?« fragte Vianello, als er Brunetti die Papiere zurückgab. »Gott steh uns bei!« »Der wird auch der Einzige sein.« Der Ispettore hob kapitulierend die Hände. »Was machen wir jetzt?« »Uns bleibt noch Signorina Landi«, antwortete Brunetti zu Vianellos Verblüffung.